Amen. Wir wollen jetzt auch weiter im Strom dieser Güte uns bewegen und gemeinsam auf das Wort Gottes hören. Ihr könnt die Präsentation gerne schon mal starten. Ich habe jetzt hier kein Gerät zum Weiterschalten, aber ich denke, wir verständigen uns miteinander. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, der Fritz hat es ja noch nicht verraten, gut betucht. Ich möchte mit euch heute mal über Tücher und Stoffe reden. Ich bin nicht selbst darauf gekommen, wenn du mal eins weiterklickst. Ich habe Radio gehört und ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht. Man sitzt im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwo anders hin, man will irgendwie Nachrichten hören. Was lässt sich Martin Schulz als nächstes einfallen? Welchen Twitter schickt er jetzt raus? Und dann kommt stattdessen Kirche im Radio. Das ist ja auch immer so ein bisschen so etwas ausgestanzt, kommt so, unterbricht das Programm. Auch nachher kommt dann immer so eine etwas technische Stimme. Sie hörten einen Beitrag der evangelischen Kirche. Aber dazwischen, Dankeschön, dazwischen kommt immer auch etwas und ich versuche immer, dem Mann oder der Frau im Radio auch eine echte Chance zu geben, mich zu erreichen. Das ist schwer, weil ich sitze ja dann nicht im Gottesdienst. Ich habe keine Lobpreiszeit hinter mir, ich habe nicht so viele nette Leute getroffen. Ich bin ja im Alltag und da merke ich manchmal, da ist der Boden meines Herzens schon relativ hart. Aber ich finde es im Grunde sehr, sehr gut, dass es das gibt. Ich habe letztens sonntagsmorgens mal einen Beitrag gehört, das geistliche Wort heißt das, im WDR 5. Der hat mich wirklich angesprochen, der handelte von diesen Tüchern. Dann habe ich festgestellt, es gibt sogar eine eigene Internetseite, Kirche im WDR. Da kann man sich das alles runterladen, nachholen, ein echter Geheimtipp. Ich empfehle euch das und es ist vielleicht nicht immer so das dabei, was einen anspricht, aber manchmal schon. Und ich finde es insgesamt auch sehr wichtig, dass Kirche, das Glaube im öffentlichen Raum in unserem Land vorkommt und eine Rolle spielt. Ich glaube, dieses Lutherjahr hat ja nochmal auch jetzt stark dazu beigetragen, weil es schon eine Atmosphäre prägt und ein sehr positiver Einfluss in unserem Land ist. Und vielleicht kommt es immer wieder doch vor, dass Menschen auch entdecken, da ist was dabei, was mich tatsächlich persönlich anspricht und was mir Mut macht, auch weiter nachzufragen, weiter nachzuhören, vielleicht auf so eine Internetseite zu gehen und mich mehr dafür zu interessieren. Bei mir war das also so in diesem Fall, bei diesem Beitrag, wo eine Pastorin, Susanne Wolf, aus Wuppertal, glaube ich, gesprochen hat. Man kann das auch als PDF da runterladen. Ich habe jetzt ein etwas anderes Format Predigt, als sie hatte. Ich werde aber einige Gedanken von ihr aufgreifen und natürlich auch noch ein paar andere hinzufügen. Also sie hat eigentlich über Taschentücher gesprochen, was ja auch gut ist. Das passt ja in den November. Alle sind irgendwie mit Taschentüchern unterwegs oder es fehlen ständig im Haushalt Taschentücher wegen der Erkältungszeit. Und sie hat von da aus einen ganz interessanten Bogen geschlagen zu Stoffen in der Bibel, zu Stellen, wo das insbesondere im Leben von Jesus eine Rolle spielt. Also ich werde jetzt wenig über Taschentücher reden, aber will eins sagen, weil das auch zum Anlass heute passt. Früher hatte man ja das hier noch nicht, diese sogenannten Tempotaschentücher, sondern man hatte ja Stofftaschentücher und davor hatte man gar nichts. Also die Menschheit hat so bis 1400, 1500 irgendwie ohne Taschentücher überlebt. Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Sie hat das da auch im Einzelnen erklärt, wie das dann lief. Ziemlich unschön. Und dann kamen halt irgendwann die Taschentücher auf und die waren irgendwie natürlich auch was Besonderes. Und man hat dann zum Beispiel auch bei besonderen Anlässen, zum Beispiel bei Taufen oder Segnungen, Konfirmationen, Hochzeiten, Taschentücher verschenkt. Und diese Taschentücher waren etwas Persönliches. Das hat den Menschen ausgezeichnet. Manchmal waren die Initialen eingewoben. Das war auch irgendwie ein Ausdruck von Individualität, vielleicht auch ein Statussymbol. Wenn eine Dame ihr Taschentuch fallen ließ, hatte das was zu bedeuten. Wenn ein Herr das dann aufheben durfte, ist uns alles verloren gegangen in dieser Zeit. Heute gibt es andere Wege, das Gleiche zu signalisieren. Also diese Taschentücher haben schon was Besonderes zum Ausdruck gebracht und ich möchte mit euch jetzt mal gemeinsam schauen, zu einigen Stationen, wo tatsächlich Tücher und Stoffe im Leben von Jesus Christus eine Rolle gespielt haben. Und vielleicht sind einige der Anregungen, die ich eben auch diesem Beitrag entnommen habe, auch für euch interessant. Ich lese euch einzelne Bibeltexte vor. Und wir fangen natürlich bei diesem Anlass, den wir heute hier hatten, mit Lukas 2 an. Da heißt es über Maria, sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Und dann viel später, als Jesus schon erwachsen ist, gibt es diese Begebenheit und siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes, denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand berühre, so werde ich gesund. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde. Wer das jetzt in der Bibel mitgelesen hat, hat gemerkt, dass die Pastorin Wolf den Text ziemlich stark gekürzt hat, aber das ist im Radio und bei Segnungspredigten auch mal zulässig. Johannes 13. Jetzt sind wir schon ganz kurz vor dem Kreuz. Jesus stand von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinendes Tuch und umgürtete sich. Dann goss er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kam nun zu Simon Petrus, der sagte zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Ja, Petrus lässt es dann am Ende zu. Und dann sind wir bei der Kreuzigung, bei dem, was die Soldaten tun. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten 4 Teile, einem jeden Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll. So wird Jesus dann gekreuzigt und stirbt und ihr wisst, dass er ohne seine Kleider am Kreuz hing. Und dann heißt es, nachdem Jesus gestorben ist und als es Abend wurde, kam Josef von Arimathäa. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus überließ Josef den Leichnam und der kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab vom Kreuz und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab. Und dann habe ich noch eine letzte Stelle für euch, die davon handelt, was aus diesen Tüchern geworden ist. Da kam Simon Petrus ihm, das heißt dem Jünger Johannes, der ein bisschen schneller war in dem Fall, nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Von der Geburt bis zur Auferstehung von Jesus spielen in der Tat immer wieder mal Stoffe, Tücher eine wichtige Rolle. Und ich möchte gern mit euch so in 3 Schritten durch diese kurzen Bibeltexte gehen, die wir dazu gelesen haben. Das erste ist das Thema mit den Windeln, in die Jesus gewickelt wird. Und es hat etwas zu tun mit der Liebe und mit der Fürsorge, die Jesus als kleines Kind in dieser sehr schwierigen, ärmlichen Situation der politischen Bedrängung, der anstehenden Flucht, in dieser Situation ist Jesus von der Liebe seiner Eltern umfangen gewesen. Und es heißt über Maria, sie gebar diesen Sohn und sie wickelte ihn in Windeln. Die Krippe ist hart und kalt. Die Eltern haben nicht viel, aber Maria hat Stoff, in den sie ihren Sohn einwickeln kann. Und wir haben jetzt schon heute so viel gespürt und geredet von dieser elterlichen Liebe, die einfach für jedes Kind unendlich wichtig ist. Wir haben das jetzt hier euch als Eltern, die hier oben gestanden haben, nochmal besonders zugesprochen, euch dazu ermutigt, dafür gesegnet, dazu ermahnt, solche Eltern für eure Kinder zu sein. Und das gilt natürlich für alle, die hier sitzen. Und es sind ja viele, die auch Kinder oder Enkelkinder haben. Es ist einfach so unendlich wichtig, dass Kinder aufwachsen mit der bedingungslosen Liebe ihrer Eltern. Und ich möchte allen Eltern, ich gehöre ja selbst auch dazu, ich möchte uns einfach Mut machen, immer in dieser Liebe zu bleiben. Obwohl ja natürlich, wenn Kinder größer werden, auch wenn sie schon klein sind, aber dann auch wenn sie größer werden, es immer Phasen gibt, wo das nicht so ganz einfach ist. Wo Kinder sich nicht so entwickeln, wie man sich das gewünscht hat. Wo Dinge anders laufen, als man sich das erträumt hat. Wo es echte Probleme gibt in der Schule, mit dem Verhalten. Es kann so viele Schwierigkeiten geben. Es kann auch so viele Konflikte geben. Und wie sehr bringt das uns als Eltern an unsere Grenzen? Wie können uns unsere Kinder zur Weißglut bringen? Wie können sie genau den Punkt treffen, bei dem wir empfindlich sind? Was spielt sich da manchmal für eine Beziehungsdynamik auch ab? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder neu dazu ermutigen lassen, einfach zu vertrauen und in dieser bedingungslosen Liebe unseren Kindern gegenüber zu bleiben und zu wissen, wir können das auch tun, weil hinter uns ein anderer Vater steht. Ein Vater, von dem die Bibel sagt, dass er auch wie eine Mutter ist. Und das zeigt sich so schön in diesem einen Vers in Lukas, wo Gott dafür sorgt, dass dieser sein Sohn, der da auf die Welt kommt, in allen Schwierigkeiten, die er hat, nicht ohne Umwicklung und Stoff bleibt. Und diese Geschichten, die wir jetzt gelesen haben durch das Leben von Jesus, die zeigen auch an diesen Stellen, dass Gott immer irgendwie dieser liebende Vater ist, der auf diesen Sohn achtet und im richtigen Moment jemanden hat, der für ihn da ist. Dieser Vater ist wie eine Mutter und jeder Mensch darf das wissen. Jeder Mensch, der hier sitzt, der hier zuhört, der übers Internet zuhört, sollte das nochmal ganz tief in sich aufnehmen. Es gibt diesen Vater, diesen himmlischen Vater, von dem Jesus nachher auch so viel gesprochen hat, der wie eine Mutter ist und uns bedingungslos liebt. Und die Gemeinde ist ein Ort, an dem wir uns das gemeinsam immer wieder zusprechen wollen und sollen. Es ist in unserer Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit. Ich habe gestern einen Vortrag gehört über Menschen mit geistiger Behinderung, über das, was sie erleben, über die Art, wie ihre Würde verletzt wird, die sie genauso haben wie jeder andere Mensch auch. Darüber, mit welchen Begriffen sie abqualifiziert werden, wie manchmal ihre ganze Existenz reduziert wird auf diesen Begriff Behinderung, obwohl sie doch Menschen sind, die nicht alleine dadurch zu beschreiben sind, dass sie eine Einschränkung haben. Und wie falsch handeln wir alle, glaube ich, manchmal an dieser Stelle. Und ich weiß nicht, mit welcher Einschränkung du unterwegs bist, ob du findest, dass du weniger gut aussiehst als andere, zu wenig verdienst, zu wenig Erfolg hast, was man dir alles schon an den Kopf geworfen hat. Gott sieht das anders. Und er lädt uns ein in diese Familie, die Jesus dann ausgerufen hat. Wie glücklich die Familie war, in die Jesus hineingeboren worden ist, in der er aufgewachsen worden ist, da kann man geteilter Meinung sein. Das Neue Testament gibt jedenfalls auch Hinweise darauf, dass das nicht immer besonders schön für Jesus war, genau zu dieser Familie zu gehören. Und an einem Punkt, wo die Konflikte auch hochgekocht sind, da blickt Jesus sich um auf seine Zuhörer und sagt, das ist meine Familie. Menschen, die diesen Gott entdeckt haben, diesen Gott, der Vater ist und auch wie eine Mutter ist. Das sind meine Schwestern und meine Brüder und meine Mütter, sagt Jesus. Und zu dieser Familie dürfen wir uns immer wieder neu einladen lassen. Wir dürfen sie hier leben in dieser Gemeinde. Und immer wieder neu entdecken, wie großartig das ist, dass es da diesen bedingungslos liebenden Vater gibt. Das ist vielleicht das Erste, was wir von diesem Stoff lernen können, in den Jesus da eingewickelt wird. So, jetzt gehen wir weiter und ich benutze jetzt auch mal mein Stofftaschentuch. Ich kann dazu noch eine Geschichte erzählen. Als ich so anfing zu predigen, da hörte auch öfter mal meine Mutter zu, weil sich das noch mehr da abspielte, wo ich aufgewachsen bin. Und jetzt hört sie mir nicht mehr so oft zu und mir ist da eine sehr wohlwollende und auch kritische Zuhörerin leider verloren gegangen, die mir immer wieder Hinweise gegeben hat. Und sie hat mir dann auch gesagt, Ulrich, du darfst, wenn du da auf der Kanzel stehst und du musst dir die Nase putzen, ob du jetzt Allergie hast, Schnupfen hast oder so gerührt bist von dem, was du da selber erzählst, das sieht total schlecht aus, wenn du so ein zerknüsseltes Tempotaschentuch rausholst. Und sie hat mir dann also einen ganzen Stapel von solchen Taschentüchern gegeben. Die sind seitdem irgendwo in der hintersten Schublade, aber jetzt habe ich tatsächlich mal eins rausgeholt. Und kann die auch immer mitbringen, aber ich will es nicht versprechen. Das Problem ist dann auch für Menschen, die das nicht gelernt haben, in dem Moment, wo das einmal benutzt ist, schwierig. Ne? Ich habe Tempotaschentücher für die weiteren Folien. Bedingungslos geliebt. Das Zweite, und da möchte ich jetzt über diese beiden Begebenheiten sprechen, mit der Frau, die das Gewand von Jesus berührt und mit Jesus, der dieses leinene Tuch rausholt, sein Oberkleid ablegt, das leinene Tuch nimmt und seinen Jüngern die Füße wäscht. Suchen und zulassen. Diese beiden Geschichten sind natürlich zuallererst mal ein Aufruf dazu, dass wenn ich so lebe, wenn ich das verstanden habe, wie bedingungslos ich von Gott geliebt bin, dass ich dann auch anfangen kann, anders für andere da zu sein. Diese Frau folgt Jesus im Gedränge. Man ist eilig, die Volksmengen sind da. Irgendwo liegt ein Kranker, dem geholfen werden muss. Und in dieser Hektik und diesem Gedränge berührt diese Frau das Gewand von Jesus und Jesus nimmt es wahr. Und er bleibt stehen, er hat in diesem Moment Zeit anzuhalten und zu wissen, hier ist ein Mensch, mit dem ich mich unterhalten sollte. Eine riesige Herausforderung, finde ich, auch für mich, für euch vielleicht auch, im Alltag, im Büro, bei der Arbeit, wo wir oft mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind, zu sehen, zu spüren, sich umzudrehen, wenn man merkt, hier passiert gerade was, hier ist gerade ein Mensch, der ein Mensch ist wie ich und für den ich einen Moment Zeit haben sollte. Jesus hat diese Zeit. Und die Fußwaschung, dass er seinen Jüngern die Füße wäscht, das erklärt er ja dann auch seinen Jüngern gleich selbst, dass es auch eine Aufforderung an sie ist, selbst so zu handeln und sich umeinander, miteinander zu kümmern und füreinander da zu sein. Aber es liegt natürlich in beiden Geschichten auch noch viel mehr, es liegt auch die ganze Fürsorge Gottes und die ganze Fürsorge von Jesus selber in diesen beiden Geschichten. Die Frau hat den Mut, Jesus anzurühren, weil sie darauf vertraut, dass da ein Mensch ist, der sich nicht ekelt vor ihrer Krankheit, vor diesem Blutfluss, den sie hat, der sie zu einer Außenseiterin gemacht hat damals. Und sie weiß, die Pastorin hat es im Radio so schön gesagt, dass dieser Stoff des Gewandes Jesu verwoben ist mit der Liebe Gottes. Und er kann ihr dann diesen Trost zusprechen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man als Mensch mit dem Problem, mit dem, was mich beschwert, an einen Punkt kommt, wo man weiß, ich sollte jetzt von mir aus auch diesen einen Schritt auf Jesus zugehen, mich ausstrecken nach Jesus. In der anderen Geschichte bei der Fußwaschung kommt das ein bisschen auf andere Weise zum Ausdruck. Jesus ist der Aktive, er will seinen Jüngern die Füße waschen und Petrus fällt es so schwer, das zuzulassen. Auch die Frau muss dann nochmal über diese Schwelle gehen. Sie hat Jesus heimlich berührt, aber Jesus weiß, das wäre jetzt zu wenig, wenn wir das einfach so stehen lassen. Die Kraft der Heilung, heißt es ja im Text, war bereits von ihm ausgegangen und trotzdem bleibt Jesus stehen, denkt sich nicht, okay, die ist ja geheilt, wir können jetzt weitergehen. Er weiß, da muss noch mehr passieren. Da muss noch ein anderes Wunder passieren. Und dieses Wunder ist die Beziehung, die zwischen ihr und Jesus entstehen muss. Er bleibt stehen und sie muss diesen Schritt tun. Zitternd tut sie das auch, heißt es in der Vollvariante dieses Bibeltextes. Und dann kann Jesus ihr diesen Satz zusprechen. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, sei getröstet. Erst in der Beziehung liegt der eigentliche Trost, auf den es ankommt. Und so müssen auch Petrus und Jesus in dieser Situation bei der Fußwaschung da nochmal ihre Beziehung klären. Wer wäscht jetzt hier wem die Füße? Und Jesus sagt dann zu Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Teil mit mir. Also hier geht es nicht nur ums Füßewaschen, sondern hier geht es um die Frage, was für eine Beziehung uns beide miteinander verbindet. Und bis heute lädt Jesus Menschen ein in diese Beziehung zu ihm. Lädt Jesus Menschen ein, ihre Schuld bei ihm abzulegen, ihre Scham, das, was sie belastet, auf ihn zuzugehen und zu entdecken, dass wirklich dieses Gewand Jesu mit der Liebe von Gott verwoben ist und dass er dann anfängt, mit uns eine Beziehung zu bauen, die unser Leben verändert und prägt. Und an jedem Sonntag in dieser Gemeinde laden wir nochmal neu dazu ein. Und jeder, der diesen Schritt schon getan hat, darf wissen, das bleibt für mich auch immer das Thema. Petrus hat ja dieses Thema, wieso Füße waschen, dann sagt, wieso nicht gleich alles? Jesus sagt zu ihm, ja, du bist schon gebadet, du bist schon rein. Und trotzdem, obwohl du diesen Schritt auf mich ja schon getan hast, sie waren ja schon jahrelang miteinander unterwegs, sie waren wirklich Freunde bei allem Abstand, der da war. Und trotzdem zeigt Jesus ihm, du musst mich immer wieder neu an dich heranlassen. Du musst das immer wieder zulassen, dass wir gemeinsam auf die Stellen gucken, wo es doch gut ist, wenn ich dich mit diesem leinenen Tuch nochmal ganz neu berühre. Und dazu möchte ich mich auch immer wieder neu ermutigen lassen. Ja, und dann haben wir zum Schluss, das ist jetzt hier ein klein bisschen verrutscht, dann haben wir zum Schluss noch etwas gelesen, was sich rund um das Kreuz und die Auferstehung abspielt. Und das gehört zu diesem Thema Hoffnung, die weitergeht. Hoffnung, die auch über dieses Leben hinausgeht. Im Kirchenjahr ist der heutige Sonntag ja der Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag vor dem Beginn des neuen Kirchenjahres. Nächste Woche dann mit dem ersten Advent denkt man in dem Ablauf des Kirchenjahres heute nochmal besonders an die letzten Dinge und am Ewigkeitssonntag besonders eben auch auf das, an das, was dann in Ewigkeit bleibt und in Ewigkeit sein wird. Und deswegen, danke, soll das auch hier nochmal eine Rolle spielen. Denn wenn wir hier stehen, wenn wir Kinder segnen, wenn wir uns freuen, wenn wir das Leben feiern, wie traurig wäre es, wenn wir nur das hätten? Wie traurig wäre es, wenn dahinter nicht eine tiefere Hoffnung stehen würde, eine Hoffnung, die weitergeht, die weiß, auch dann, wenn sich in diesem Leben Dinge nicht erfüllen, auch dann, wenn wir ein Leben leben, das ja immer auf den Tod sich auch zubewegt, gibt es eine Hoffnung, die darüber hinausgeht. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Deswegen gucken wir jetzt noch einmal ganz kurz auf diese drei Begebenheiten, wo in diesem Ablauf Tücher und Leinen tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt haben. Und das erste ist, dass Jesus, als er dann am Kreuz hängt, miterleben muss, dass seine Kleider unter den Soldaten aufgeteilt werden. Soldaten teilen die Kleider unter sich. Auch das ist Erfüllung eines prophetischen Wortes, schon aus dem Alten Testament. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und bemerkenswert ist, dass diese Soldaten die Kleider aufteilen und dann haben sie das Untergewand in der Hand. Und da haben wir gelesen, das war von oben an in einem Stück gewebt. Und das teilen sie nicht, weil das dafür zu wertvoll ist, man würde es zerstören, sondern verlosen es untereinander. Und das hat natürlich symbolisch ganz viel mit der Person von Jesus zu tun. Kleider charakterisieren ja auch eine Person. Deswegen ist es ja manchmal auch für Kinder schön, wenn sie mal die Kleider der Eltern anziehen dürfen. Oder ich weiß nicht, wenn du dir mal ein Pullover von jemand leihst. Das ist irgendwie so ein Gefühl, man taucht so ein bisschen etwas ein, wo man irgendwie weiß, das gehört jemand anderem. Da drückt sich viel von einer Person auch aus. Und dieses in einem Stück gewebte Untergewand ist Ausdruck des Charakters und der Persönlichkeit von Jesus. Und ich finde es so bemerkenswert, dass es das Untergewand ist. Das, was man nicht sofort sieht. Ich weiß nicht, wie dein Untergewand aussieht oder meins. Wie geradlinig das ist, was dann zum Vorschein kommt, wenn man so mal die Fassade abnimmt. Bei Jesus zeigt sich eine Persönlichkeit, die von etwas ganz Edlem, von Einheitlichkeit, von Stimmigkeit geprägt ist. Dieser Mann ist für uns ans Kreuz gegangen. Und mit seiner ganzen Liebe hat er an diesem Kreuz unsere Schuld auf sich genommen. Ja, diese Kleider musste Jesus abgeben, Teil dieses schrecklichen Geschehens am Kreuz, dieses Gewand, das er wahrscheinlich sein ganzes Erwachsenenleben getragen hat. Damals hatte man ja auch noch ein Gespür für den Wert von Kleidung, der uns ja weitgehend verloren gegangen ist. Und ich glaube, es ist auch eine Herausforderung für uns als Christen, nochmal ein neues Gefühl dafür zu entwickeln. Hier gab es ja lange Zeit, als so viele Flüchtlinge neu da waren, auch diese wichtige Kleiderkammer in der Gemeinde, wo man auch nochmal spürt, Kleider haben einen besonderen Wert. Kleider werden auch unter bestimmten Bedingungen hergestellt. Die Frage nach Kleidung hat auch immer zu allen Zeiten eine sehr starke soziale Komponente gehabt. Und ich glaube, wir als Christen sollten dieses Bewusstsein auch entwickeln. Jesus gibt vor dem Tod am Kreuz dieses Gewand, das ihn in besonderer Weise geprägt hat, ab. Und als er dann gestorben ist, kommt dieser Moment, wo Josef von Arimathia um den Leib bittet und jetzt Jesus nochmal neu in Kleidung, in ein Leinentuch einwickelt. Und das ist Ausdruck dieser Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Es war ein Moment der Hoffnungslosigkeit. Alles war zerbrochen. Jesus war gestorben. Josef hatte sich Zeit des Lebens Jesu nie wirklich aus der Deckung getraut. Er fand ihn immer gut, er hat sich nie dazu bekannt. Und jetzt ist alles zerbrochen. Jetzt hätte man sagen können, komm, lass es doch einfach. Aber in diesem Moment tut Josef das, was einfach menschlich und einfach richtig ist. Er nimmt diesen Leichnam ab, er hüllt ihn in Tücher und legt ihn in sein eigenes Grab hinein. Und christliches Handeln zeichnet sich dadurch aus, dass man auch in solchen Momenten, wo eigentlich nichts mehr zu hoffen ist, wo keine Perspektive mehr da ist, wo Dinge gescheitert sind, wo Träume zerbrochen sind, dass man die Kraft von Gott geschenkt bekommt, trotzdem zu handeln. Trotzdem das zu tun, was jetzt menschlich ist, was richtig ist. Und es ist so großartig, dass Gott in diesem Moment, wo sein Sohn da nackt und tot am Kreuz hängt, diesen Josef von Arimathia hat, ein Mann, der auch das nötige Kleingeld hat, und er kümmert sich um diesen Sohn, der da am Kreuz hängt. Und genauso bemerkenswert ist es dann zu lesen, dass als Jesus dann auferstanden ist, diese Kleider auch nochmal Erwähnung finden. Und er hat sie ordentlich zusammengelegt. Wie ein Gast, der ein Zimmer, in das er aufgenommen worden ist, für wenige Nächte ordentlich hinterlässt. Die Kleider liegen geordnet da. Da merkt man, die Auferstehung, das ist kein hektisches Geschehen, da passiert etwas ganz Geordnetes, etwas ganz Ruhiges. Das Schweißtuch liegt nochmal an einer anderen Stelle zusammengefaltet da. Und alles, was hoffnungslos und verloren schien, ist in dieser Auferstehung verwandelt in Hoffnung. Die Pastorin, die im Radio gesprochen hat, hatte am Schluss noch einen sehr schönen Gedanken, der dann wieder mit Taschentüchern zu tun hat. Sie hat gesagt, das ist einerseits vielleicht schade, dass es jetzt diese Stofftaschentücher nicht mehr so viel gibt. Da ist ein Stück Stil vielleicht verloren gegangen. Aber einen Vorteil haben diese Tempotaschentücher oder Papiertaschentücher. Sie machen es einem leichter, dass man sie einem anderen weitergibt. Man kann jemandem, der Schnupfen hat, aber auch jemandem, der vielleicht traurig ist oder besonders froh ist und deswegen weint, auch dann, wenn einem die Worte fehlen, man kann einfach mal ein Taschentuch weitergeben. Und das kann eine so wichtige Geste sein. Und sie hat dann verwiesen auf diesen Ewigkeitsvers am Ende der Offenbarung, wo es heißt, dass Gott in der Ewigkeit alle Tränen von unseren Augen abwischen wird. Ob das jetzt mit einem Taschentuch oder mit der Hand geschieht, ist es eine Geste, in der so viel Liebe liegt. Und sie hat darauf hingewiesen, dass das ja auch heißt, die Ewigkeit ist kein tränenfreier Raum. Traurigkeit ist nichts, was vor Gott keinen Platz hat. Aber es gibt diesen Gott, der in Ewigkeit die Tränen abwischen kann, damit sich Trauer nicht verhärtet, damit Trauer nicht zur Verzweiflung wird. Und das alles ist möglich, weil Jesus für uns an dieses Kreuz gegangen ist, weil er nackt ohne Kleider dort gehangen hat und weil er auch bis heute unterwegs ist und uns einhüllen möchte in seine bedingungslose Liebe. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht, wenn ihr möchtet, und dass wir noch einmal gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass du mit deiner Liebe unser Leben umhüllen und begleiten willst. Und dass so, wie wir uns einhüllen und einkuscheln können in ein schönes Kleidungsstück oder in eine warme Decke, deine Liebe immer dann da ist, wenn wir nochmal neue Ermutigung brauchen oder wenn wir uns dem Wind des Lebens nochmal ganz neu entgegenstellen müssen. Danke, dass du für uns nackt und bloß an diesem Kreuz gehangen hast. Danke, dass du als Schuldloser unsere Schuld auf dich genommen hast. Ich bitte dich jetzt für jeden, der hier zuhört, der vielleicht übers Internet zugeschaltet ist und der einen Schritt tun möchte hinein in diese Beziehung zu dir, dass das heute konkret wird, dass heute der Mut da ist, eine E-Mail zu schreiben, nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen, das Gebet zu suchen. Herr, danke, dass dein Geist und die Kraft, mit der du damals Wunder getan hast, auch heute noch da sind, um Menschen zu verwandeln und zu berühren. Danke, dass du dieses Wunder in unserem Leben tun willst, dass du mit uns gehst in diesen Tag, in diese Woche und durch unser Leben. Amen.